Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Schweizer Radio DRS 2 mit Kontext und Hans-Jörg Schulz am Mikrofon. Gehört der Kapitalismus ins Museum, fragen wir in der nächsten halben Stunde. Und dafür haben wir uns Johannes Heinrichs ins Studio nach Basel geladen. Professor Johannes Heinrichs ist Philosoph und Sozialökologe. Er ist Autor von mehr als 20 Büchern, in denen er sich grundsätzlich auch mit Fragen von Demokratie, von Ethik und Wirtschaftstheorie auseinandersetzt. Herr Heinrichs, vor nun knapp 20 Jahren ist der Sozialismus als Modell zusammengebrochen. Der Kapitalismus hat damals triumphiert. Bei dem, was wir jetzt erleben, bricht jetzt der Kapitalismus zusammen?
Es könnte sein. Und ich glaube, es kommt vor allem darauf an, ob die Menschen es für wünschenswert halten, dass er zusammenbricht. Natürlich gäbe es Strategien, ihn aufrechtzuerhalten mit allen Kräften. Aber wenn sich in der Bevölkerung der Eindruck verstärkt, es ist nicht das, was wir wollen, und vor allem, wenn Alternativen sichtbar werden, vor allem das, dann könnte es in der Tat zu einem hoffentlich sanften Zusammenbruch kommen.
Und das natürlich dann wirklich auch mit vielen im Moment ja noch unabsehbaren Auswirkungen, die so eine Systemkrise sowieso hat, auch auf Demokratie, ja, auf Marktwirtschaft, auf alles. Aber kommen wir doch darauf noch später und lassen Sie uns kurz über die aktuelle Situation reden, Herr Heinrichs. Wir erleben, darüber sind sich, glaube ich, jetzt viele einig, im Moment die schlimmste Finanzkrise seit 1945. Nicht nur in den USA, sondern das schwappt ja jetzt alles zu uns rüber, auch nach Europa. Und mit ganz gigantischen Milliardenprogrammen wollen nun plötzlich die Regierungen in Washington sowieso, aber zunehmend auch in den europäischen Hauptstädten, diesen totalen Zusammenbruch verhindern. Was passiert da im Moment aus Ihrer Sicht? Wie sehen Sie dem zu?
Ich sehe dem so zu, dass sich die Kräfte regen, das Bestehende nach Möglichkeit aufrechtzuerhalten. Und dass natürlich noch viel zu wenig nachgedacht wird darüber, gibt es Alternativen zum Bestehenden. Aber es ist ja ganz selbstverständlich, dass zunächst mal diese starken Kräfte des Bestehenden versuchen, das bestehende System zu schützen und zu stützen. Das ist verständlich. Ich glaube, dass das auch noch eine Zeit lang dauern wird.
Wie ehrlich sind denn die Politiker, wenn sie jetzt plötzlich mit den Banken hadern, wo sie jahrzehntelang mit ihnen sehr eng zusammengearbeitet
haben?
Eben,
das glaube ich, dass das nicht sehr ehrlich ist. Und auch wenn Politiker sagen, diese Kritik haben wir ja schon immer gehabt und soziale Marktwirtschaft sollte ja schon immer anders aussehen, dann klingt das etwas so nach haltet den Dieb. Ja. Nicht sehr glaubwürdig.
Ja. Aber nun gäbe es eine ganz radikale Alternative. Man kann sagen, die Banken sind doch selber schuld, lasst sie doch zusammenbrechen.
Ja, wenn es nicht auf Kosten der Allgemeinheit ginge, auf Kosten überhaupt des wirtschaftlichen Funktionierens, würde ich das auch unterstützen, diese Linie. Aber man kann es nicht, weil der Schaden zu groß wäre für die Allgemeinheit. Man muss also schon nach sanften Übergängen suchen.
Das heißt, man ist im Moment quasi in der Zwangslage. Man muss gucken, was ist für den Steuerzahler eigentlich noch das Günstigste letztlich.
Genau, ja.
Haben Sie eine bessere Alternative?
Ja, zunächst möchte ich einmal unterscheiden, dass Kapitalismus und Marktwirtschaft nicht dasselbe sind. Marktwirtschaft bedeutet der Markt also etwas quasi Kommunikatives, dass aus der Gegenseitigkeit der Menschen, aus der Wahl der Menschen sich das wirtschaftliche Handeln ergibt und es nicht gesteuert wird. Und da setzt man immer fälschlicherweise mit Kapitalismus gleich. Diese Gleichsetzung ist falsch und verhängnisvoll.
Was mich im Moment fasziniert fast, ist ja schon die Frage, wo ist dieses Geld eigentlich geblieben, über was wir immer reden. Also da stehen Milliarden Schulden plötzlich in den Büchern der Banken. Wo sind die?
Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, wie reich eine kleine Minderheit von Menschen ist, die tatsächlich also Vermögen ins Ungemessene steigern können, ohne jede Rücksicht auf die Allgemeinheit. Das liegt aber am System. Das ist nicht einfach die Bösartigkeit dieser Menschen. Ich weiß nicht in der Schweiz, wer dahinter den großen Konzernen steht, an wie man da nennen könnte.
Naja, es sind die häufig mit den berühmten zweistelligen Millionenbeträgen,
ja,
im Jahr.
Genau. Und das summiert sich so, dass man durchaus die Frage beantworten könnte, wo sind diese Gelder geblieben? Sie bleiben irgendwo.
Kann man sagen, im Moment diese gewaltige Finanzkrise offenbart auch, dass nicht nur diese einzelnen Personen in ihrer Summe korrupt waren, sondern dass eben doch das System, was dahinter steckt, eigentlich korrupt ist.
Ich sehe es mehr als die Korruptheit des Systems, als die einzelne Menschen machen Fehler, sind auch habgierig und gierig, also über das normale Maß des Eigennutzes hinaus. Das ist schon wahr. Aber zu moralisieren und moralisch anzusetzen, wir müssen die Gier bekämpfen und so, scheint mir der falsche Ansatz. Wir müssen systemtheoretisch ansetzen.
Es würde Ihnen also auch nicht ausreichen, wenn man jetzt nur sagt, wir ziehen jetzt mal die paar dann auch wirklich, die da diese großen Millionensummen verdient haben, die ziehen wir jetzt mal zur Verantwortung und das war's dann auch.
Wir können sie gar nicht zur Verantwortung ziehen, weil sie systemimmanent völlig legal handeln. Das ist, sie profitieren nur von dem, was möglich ist. Das Geld vermehrt sich nun mal exponentiell, wenn man es durch den Zinseszinsmechanismus, eine exponentielle Vermehrung. Das ist mathematisch angelegt. Das heißt, wer große Summen erübrigen kann und die arbeiten lassen kann, mit Anführungszeichen, der wird diese exponentielle Vermehrung erleben. Das ist keine moralische Sache, sondern geradezu eine mathematische Zwangsläufigkeit. Also hat es keinen Sinn, die zur Rechenschaft zu ziehen, sondern wir müssen das System überdenken. Und das ist übrigens auch fast das Wichtigste, was ich in dieser Gesprächsphase sagen möchte. Es lohnt sich nicht, irgendwelche technischen Verbesserungen vorzunehmen oder vielmehr, das wäre nur der erste Schritt. Wir können es nicht dabei bewenden lassen. Bei technischen Verbesserungen natürlich kann man sagen, dort sind Fehler gemacht worden in Bezug auf die Immobilien, unsere Bewertung und so weiter und so fort, was sich hier in den USA, was sich hier niederschlägt. Aber das sind alles technische Dinge. Im Grunde geht es um die Frage nach dem Wesen des Kapitalismus und ob das eine Krise ist, die auf dieser Eigenschaft der Selbstvermehrung des Geldes beruht.
Die Selbstvermehrung des Geldes und dann natürlich auch ein Finanzsystem, das sich ja, Sie haben vorhin den Unterschied zwischen Marktwirtschaft und Kapitalismus schon angesprochen, ein Finanzsystem, das sich auffällig verselbstständigt hat in den letzten Jahren. Also früher galten einfach staatliche Regeln für eine heimische Wirtschaft und das war die Zeit, in der der Staatsraum und der Wirtschaftsraum noch identisch waren und durch diese enorme Globalisierung gelten diese Regelungskompetenzen der Regierung ja überhaupt nicht mehr.
Ja, sicher. Die Regierungen sind völlig überfordert mit dem grenzüberschreitenden Wucht des Kapitals. Das wird schon lange gesagt, dass wir Regeln brauchen für die Weltwirtschaft, nur ist bisher kaum etwas geschehen.
Und nun nehmen wir mit Erstaunen wahr, dass viele von diesen Leuten plötzlich nach dem Staat auch wieder rufen.
Ja, das ist
also
ja das schöne Paradox.
Der Schweizer Josef Ackermann, der Chef der Deutschen Bank ist, handelt ja jetzt auch nach dem alten Spiel. Die Gewinne haben wir privatisiert und jetzt die Verluste sollen sozialisiert werden.
Genau, ja. Mhm.
Also das ist doch eine,
sehr paradox,
eine gewisse Renaissance des Sozialismus fast in mancher Beziehung. Nun ist dieser Markt ja allenthalben wirklich staatsübergreifend geworden und auf diesem Markt haben die Akteure, das haben wir auch erleben müssen in den letzten Jahren, ein enormes Erpressungspotenzial auch zur Verfügung gehabt, weil sie immer der Regierung sagen konnten, wir machen, was wir wollen oder wir ziehen in ein anderes Land. Sehen Sie denn da wenigstens innerhalb Europas eine Möglichkeit, dort wieder engere Grenzen zu ziehen?
Ja, also ich glaube schon, dass Europa als Ganzes die Möglichkeit hätte, diese Arbeitsflüsse, die Verlagerung von Arbeitsplätzen von einem Land ins andere, dieser Verlagerung Einhalt zu gebieten. Aber im Grunde muss der globalen Wirtschaft auch eine globale Wirtschaftsregelung entsprechen. Und zwar jetzt nicht nur eine Regeln des Finanzwesens im engeren Sinne, sondern gerade solche Regeln, die die Erpressbarkeit der Nationen aufheben. Also wenn ihr uns nicht diese Steuervorteile gibt, dann ziehen wir unsere Betriebe ab und gehen in ein anderes Land, wo die Arbeitskräfte billiger sind. Diese Erpressbarkeit muss aufhören. Das geht nur durch wirklich globale, internationale Regeln.
Und wer könnte die Instanz sein? Könnte das die UNO sein oder müsste es sogar
sein? Ich glaube, dass wir eine UNO, einen Zweig der UNO brauchen für Wirtschaft. Ich bin ja der Auffassung, dass wir ohnehin einen Ausbau brauchen für Wirtschaft, für Politik, für Kultur, für die Grundwerte auch auf internationaler Ebene ebenso wie auf nationaler. Darauf kommen wir vielleicht noch. Aber zunächst mal also UNO-Instanzen, die ich bisher noch nicht sehe, die bisher der Weltbank und anderen internationalen Institutionen überlassen werden. UNO-Instanzen, die wirklich die Durchsetzungsmacht, die Rechtsmacht haben, den internationalen Markt zu regeln. Ich meine, zum Thema Markt und Staat kann man national wie international sagen. Es gibt und hat nie gegeben einen Markt, der für sich alleine funktioniert. Schon wenn irgendeine Autoritätsperson ein Geschäft mit mir macht oder mit einer bedürftigen Person, denn der Pfarrer wird ein besseres Grundstück oder der Bürgermeister bekommen als ein Mitkonkurrent. Da kommen Machtdinge dazwischen. Das multipliziert sich, potenziert sich natürlich in großem Maßstab. Und es gibt keinen Markt. Das ist eine Illusion, im Grunde ein frommer Betrug der Ökonomen, der für sich allein funktionieren würde. Der Markt ist immer auf Regelung angewiesen. Und die Politik hat unter anderem die Aufgabe, eine möglichst große Freiheit des Marktes erst zu gewährleisten. Die Entgegensetzung von Markt und Staat ist schon falsches Denken. Der Staat hat geradezu die Aufgabe, vernünftig verstanden, eine Freiheit des Marktes zu gewährleisten. Und das jetzt auch auf internationaler Ebene, auf globaler Ebene.
Nun haben wir mit diesem Markt, mit dieser Marktwirtschaft pur, wie wir sie jetzt erlebt haben und vorhin auch diskutiert haben, ja eine relativ lange Periode gehabt, die sogenannte neoliberale Periode, die eng mit Namen wie Maggie Thatcher oder Ronald Reagan zusammenhing. Muss man jetzt sagen, bei all dem, was Sie gerade auch analysiert haben, dass diese Ära jetzt zu Ende geht?
Ja, wir dürfen es hoffen. So würde ich mich ausdrücken. Es ist noch nicht überstanden. Es kann wieder ein Rollback geben, Rückwärtsbewegung durch die Großzügigkeit unserer öffentlichen Gemeinwesen. Aber es wäre zu hoffen, dass es einen Fortschritt gibt. Ich sehe es als für einen Fortschritt an, diese neoliberalistische, grobkapitalistische Phase zu beenden und zu echter freier Marktwirtschaft und sozialer Marktwirtschaft zu kommen.
Gehört der Kapitalismus ins Museum, fragen wir in der heutigen Kontextausgabe den Professor für Sozialphilosophie Johannes Heinrichs. Heinrichs, in Ihrem wirtschaftstheoretischen Buch Sprung aus dem Teufelskreis stellen Sie uns das Geld als eine wirklich großartige evolutionäre Errungenschaft auch vor. Sie haben vorhin sehr kritisch über Geld geredet, aber Sie haben es in anderer Beziehung auch sehr hervorgehoben als ein Tauschmittel mit einer großen sozialen Geltung. Was wir heute erleben, ist, dass Geld die Welt regiert und dass Ungerechtigkeit, Käuflichkeit und alles damit zusammenhängen. Wie hat sich denn das Geld im Laufe der Geschichte so entwickeln können, dass es heute so fragwürdig ist?
Es war immer schon das Problem und die Gefahr des sogenannten Wuchers gegeben. Schon Aristoteles spricht darüber, also 300 Jahre vor Christi Geburt. Die Kirche, sowohl die jüdische, wenn ich so sagen darf, wie dann die christliche, hat den Zins verboten, streng verboten. Und das wurde aufgelockert, spätestens im 18. Jahrhundert. Da ist die letzte Enzyklika, ich will jetzt nicht zu sehr ins Geschichtliche gehen, die nochmal dieses Zinsverbot einschärft. Aber mit dem Aufkommen des Kapitalismus gab es dann die Unterscheidung zwischen privatem Darlehen. Ich borge dir etwas, damit du über eine Notlage hinwegkommst. Und dem Darlehen als Investition für industrielle Zwecke. Und da haben auch Kirchenleute, auch mein sonst verehrter Lehrer bei den Jesuiten, Oswald von Elbräuning, der damals Nestor der katholischen Soziallehre genannte Wirtschaftsprofessor aus Frankfurt, der hat den Zins rechtfertigt, dass er ja etwas ganz anderes als privater Wucher, Darlehen für Investitionen, für industrielle Nutzung. Aber gerade da wird's ja brisant. Gerade da fängt ja diese exponentielle Selbstvermehrungskraft des Geldes an. Und hier sehe ich eine grundsätzliche Fehlentwicklung. in der Neuzeit, also das, was wir Kapitalismus nennen, was sich immer stärker herausgebildet hat.
Geld kann ja viel. Es kann sich unter anderem auch selber vermehren. Und Das ist das, was Sie so kritisch betrachten, also dass Menschen ohne produktiv dafür tätig zu sein an Geld kommen.
Genau. Also und dieses ist nicht eine natürliche Eigenschaft des Geldes, diese Selbstvermehrung, sondern eine gesellschaftlich zugelassene. Und die dann auch von den Regierungen sanktionierte. Es wird sogar die Zinsnahme im bürgerlichen Gesetzbuch sanktioniert. Also mit staatlichen Rechtsmitteln wird sie legitimiert und verfolgt, dass jemand seine Zinsen doch gefälligst zu zahlen hat. Also das heißt, da steht der Staat wieder einmal hinter diesem scheinbar freien marktwirtschaftlichen Geschehen. Auch was die Zinssache angeht. Und so muss man sich nicht wundern, wenn heute der Staat aufgerufen ist, die Scherben, die sich ergeben, wieder zusammenzusuchen.
Es ist nicht ganz schwierig, über das Geld kritisch zu reden, weil das ja eine unheimliche Faszination ausübt. Also wir lieben irgendwo das Geld. Wir reden ja auch vom lieben Geld. Geld hat erotische Wirkung. Ja. Manchmal hat man fast den Eindruck, dass diese Gier nach dem Geld eine gewisse Form des Kapitalismus eben auch in der Natur des Menschen zu stecken scheint.
Also Geld ist zunächst mal dieses Medium überhaupt aller wirtschaftlichen Vorgänge, die das wunderbar zusammenfasst, so wie das Recht die politische Sphäre zusammenfasst und die Sprache das Medium unserer ganzen Kultur ist. So ist das Geld ein unverzichtbares Medium für eine Wirtschaft, die über ganz einfache Tauschverhältnisse hinausgeht. Umso mehr ist es wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie wird es gebraucht und wie wird es missbraucht. Und der Missbrauch hat System derzeit, das ist es. Und deshalb meine ich eben, geht es nicht nur darum zu fragen, wie können wir diesen Missbrauch technisch besser eindämmen oder technisch besser verwalten, sondern wie können wir ihn abstellen.
Gibt es denn sowas wie eine Ethik des Geldes für Sie? Also Sie haben vorhin erwähnt, die katholische Soziallehre, Sie waren früher selber Jesuit. Gibt es so etwas wie eine Ethik?
Ja, vor allem die Bindung des Geldes an die Arbeit, an eine Leistung. Und wenn die verloren geht, ist es aus mit der Ethik des Geldes. Und ich muss dann wieder zurückkommen auf diese Möglichkeit, leistungsfreier Einkommen durch den Zinsmechanismus, durch das scheinbare Arbeiten des Geldes, was eben nicht nur ein Witz ist, sondern wirklich eine Grundvorstellung in unserer kapitalistischen Gesellschaft, das ist unethisch. Hinter der Geld muss ein echter Beitrag zum Gemeinwesen stehen. Das ist meines Erachtens der fundamentale ethische Grundsatz.
Das heißt dann auch, wir müssen das Thema nicht vertiefen, aber das heißt auch, dass Sie die Idee vieler, sagen wir mal, linker Gruppierungen, so etwas wie ein Grundeinkommen für jeden zu verteilen, ohne dass man schon etwas direkt dafür getan hat, dass Sie das eigentlich dann auch ablehnen.
Ja, ich sehe diese Idee des bedingungslosen Grundeinkommens als eine Maßnahme an, die mit dem Kapitalismus zusammenhängt, sozusagen die Schokoladenseite der hässlicheren Seite. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Beides beruht auf dem gemeinsamen Nenner leistungslose Einkommen. Sowohl diese Rieseneinkommen der Zinseinkünfte, über deren exponentielle Vermehrung wir uns gar nicht so schnell eine Vorstellung machen können, wie dann dieses leistungslose Verteilen, dieses Versorgtwerden. In diesem Sinne halte ich an Grundsätzen nicht nur der katholischen Soziallehre, auch bei Thomas von Aquin steht das sogar schon bei Aristoteles, sogenannte Arbeitswertlehre. Das heißt, der Beitrag eines jeden zum Gemeinwesen ist erforderlich und der soll dann auch in Geld umgesetzt werden.
Sie schreiben, Hannes, in Ihrem vorhin schon erwähnten Buch von einer natürlichen Wirtschaftsordnung. Also gibt es denn eine Art von Wirtschaftsordnung, die unserer menschlichen Natur entspricht?
Ja, zunächst der Titel, die natürliche Wirtschaftsordnung, ist ein Buchtitel von Silvio Gesell, den ich hier erwähnen muss. Das ist erschienen 1916-17, also am Schluss des Ersten Weltkrieges. Ein sehr bedeutendes Buch, wo gezeigt wird, Marktwirtschaft geht auch ohne diesen Zinsmechanismus. Und das Natürliche daran bei Silvio Gesell zunächst einmal ist, dass er den Gedanken hat, ein wichtiger Gedanke, dass das Geld genauso altern kann, dadurch, dass es einfach lagert, zurückgehalten wird, wie Waren. Also dass dieser sogenannte Joker-Vorteil des Geldes, dass es überall einsetzbar ist, ganz leicht speicherbar ist, dass der zurückgenommen wird durch einen Alterungsprozess. Das wäre heute ganz leicht, gerade bei Kartengeld machbar, dass also ein Datum immer, also dass es verrechnet wird, wie lange es schon lagert. Und das wäre ein Motiv, das Geld also der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Und das ist also eine Anpassung des Geldes an die natürlichen Vorgänge. In diesem Sinne spricht Silvio Gesell, spreche auch ich, von natürlicher Wirtschaftsordnung.
Ich muss trotzdem nochmal auf die Natur des Menschen zurückkommen, so wie der Mensch sich einfach darstellt. Es war doch interessant, dass vor knapp 20 Jahren eben das System im Ostblock zusammengebrochen ist. Und heute mit die größten Kapitalisten, die das in schnellster Art und Weise erlernt haben, die lernen wir zum Beispiel kennen. Das sind oft Russen, sie kennen das in Deutschland, wir kennen das in der Schweiz auch, russische Touristen oder Manager, die herkommen und die schwimmen nur so im Geld. Das heißt, irgendwo scheint es in uns drin zu sein, innerhalb kürzester Zeit diesen Kapitalismus zu erlernen und auch durchzuführen.
Ja, es ist ein wunderbarer Trick, dass da so ein Medium, ein Stoff entsteht, der sich selbst vermehren kann. Das ist etwas Faszinierendes. Ist auch sehr leicht zu lernen. Aber es wird dadurch nicht ethischer. Und der Mensch gewöhnt sich sehr leicht auch an unethische Dinge, die jetzt im individuellen Sinne fällt das Unethische daran gar nicht auf, aber systemisch ist es so. Das Gemeinwesen wird dadurch korrumpiert. Also der menschliche Eigennutz spricht sehr schnell darauf an, wenn man auf der Seite der Habenden ist. Aber dass es eine systemische Perversion darstellt, das steht auf einem anderen Blatt. Das ist damit verbunden.
Mich interessiert gegen Ende unseres Gespräches, Herrn, ist doch noch das Thema Demokratie in diesem ganzen Zusammenhang. Wie konnte es denn nach Ihrer Meinung passieren, dass in unserer Demokratie ein derartiges Primat der Wirtschaft entstanden ist?
Aufgrund einer falschen Naturwüchsigkeit unserer Demokratie. Wir müssen bedenken, dass die ja auch noch eine sehr junge Errungenschaft ist, die Demokratie. Und wir uns viel grundsätzlicher Gedanken darüber machen müssen, wie sie funktioniert. Es gibt in aller menschlichen Gemeinschaft gibt es diese Ebenen, die wirtschaftliche, die politische Machtverteilung, das Kulturelle und die Grundwerte. Und wir sind heute in einer Zeit, wo wir uns grundsätzlich über das Miteinander dieser Ebenen, in dieser Reihenfolge übrigens, Gedanken machen müssen. Es genügt nicht mehr die einfache Idee, jeder soll mitbestimmen. Die ist sehr schön, die demokratische Grundidee. Aber wie Demokratie aufzuziehen ist, wie diese systemischen latenten Ebenen des menschlichen Miteinanders, wie denen Rechnung zu tragen ist, meines Erachtens durch Gliederung des Parlamentarismus, ich spreche davon Viergliederung des sozialen Systems, dass wir jeweils ein Parlament für die Wirtschaftsebene, für die im engeren Sinne politische Ebene, für die kulturelle Ebene und für die Grundwerteebene brauchen. Stellen Sie sich vor, also für die Wirtschaft würden Vertrauensleute des Volkes gewählt werden, die die Wirtschaft lenken, in dem Sinne, dass sie das Marktspiel, das ja nicht abgeschafft werden soll, gerade den freien Markt herstellen, dass sie Wirtschaft, dass sie ein Geld gewährleisten, das nicht diese negativen Nebeneffekte hat. Also das ist die Verbindung von Demokratie und Wirtschaft, die wir weiter ausführen könnten, wenn die Zeit reichte.
Das wäre natürlich eine enorme, auch pädagogische Aufgabe, einem Volk das beizubringen, das doch im Wesentlichen jetzt gewohnt war, auch gerade jüngere Menschen sind es doch eigentlich gewohnt, dass Kapitalismus und Demokratie zusammenhängen.
Ja, leider hängen sie so zusammen, dass diese Unvollkommenheit der Demokratie an der Unvollkommenheit des Wirtschaftssystems hängt. Und wir müssen uns die Frage stellen nach einer nicht kapitalistischen Demokratie. Wir stehen da erst am Anfang. So könnte man das geradezu zusammenfassen. Und ich habe es angedeutet, das geht aber auch wieder nicht durch Appelle, sondern durch intelligente strukturelle Maßnahmen, durch Unterscheidung dieser systemischen Ebenen, von der die Wirtschaft die grundlegende ist, die aber nicht das Ganze dominieren darf, was jetzt der Fall ist, sondern die unter den Vorgaben von Grundwerten, Kultur und Politik steht. nicht nur von Politik. Soweit sind heute die Politiker in der aktuellen Diskussion, dass man das wieder stärker sieht, wie politikabhängig der sogenannte freie Markt ist. Aber die Politik selbst muss unter kulturellen und Grundwertevorgaben stehen.
Und der erste Schritt wäre für Sie jetzt mal, Kapitalismus unter anderem dadurch abzuschaffen, dass man die Marktwirtschaft wieder sozialer gestaltet.
Genau, so kann man es zusammenfassen.
Es ist ja relativ abgedroschen, wenn ich Sie das ganz am Ende noch fragen darf, Herr Heinrichs, dieses Wort von der Krise als Chance, das hört man leider überall. Aber wie könnte denn jetzt mal konkret genommen für die nächsten Jahre und vielleicht das nächste Jahrzehnt, wie könnte diese derzeitige enorme Krise als Lehrmeister für uns wirken?
Ich glaube, das Wichtigste wäre, dass die Arroganz des jetzigen neoliberalen kapitalistischen Denkens in die Schranken gewiesen wird und andere Ansätze des Denkens über Wirtschaft und Demokratie zum Zuge kommen, überhaupt eine Chance haben. Das wäre der wichtigste Schritt. Und die liegen bereit, diese anderen Ansätze, können sich nur im Moment nicht Gehör verschaffen.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.